Heute geht es um Licht in der Stadt. Licht spielt eine wichtige Rolle für attraktive Wohnumfelder, für die Orientierung und für die Inszenierung von Architektur. Zugleich sind Lichtverschmutzung und Lichtsmog aber echte Probleme. Denn zu viel Licht oder das falsche Licht hat erhebliche Auswirkungen auf Mensch und Natur. Darüber spreche ich mit der Lichtforscherin Annette Krupp-Benesch.
Viel Licht ist nachts einfach an, ohne dass irgendjemand es braucht. Und das ist effektiv Energieverschwendung, Lichtverschwendung und auch wirklich Umweltverschmutzung. Die Auswirkungen sind sehr umfangreich und wir haben uns eigentlich erst so seit 10, 15 Jahren intensiv damit beschäftigt und das ist schon ein bisschen erschreckend. Und da müssen wir uns überlegen, wie wichtig ist uns dekoratives Beleuchten und wie wichtig ist uns eigentlich, dass die Natur um uns herum funktioniert. Da kursieren Werte von 8-10% mehr Helligkeit pro Jahr. Und das bedeutet, dass unsere Welt alle 8 Jahre doppelt so hell ist wie vorher.
Licht in der Stadt nachhaltig gestalten. Unser Thema jetzt.
Glücklich wohnen. Der BUWOG-Podcast.
Herzlich willkommen, am Mikrofon ist Michael Diefe. Bevor wir starten, bitte abonnieren Sie diesen Podcast, um keine Folge mehr zu verpassen. Alle 14 Tage haben wir da neue Themen rund um Stadtentwicklung, Architektur, Wohnen und nachhaltiges Bauen. Und damit kommen wir zum heutigen Thema. Unsere Städte und Wohnumfelder sind ohne Licht ja nicht zu denken. Licht schafft Atmosphäre, wird mit Sicherheit und urbanem Leben assoziiert. Rund ein Drittel des Lichts aber in unseren Städten wird verschwendet, so die Schätzungen. Was tun gegen Lichtverschmutzung und Co., das erklärt uns die Lichtforscherin und Biologin Annette Krupp-Benesch. Herzlich willkommen.
Hallo, Herr Diefe.
Sie beschäftigen sich mit Licht und Lichtverschmutzung. Wie kamen Sie zu diesem Spezialgebiet?
Ich bin von der Ausbildung aus Chronobiologin. Das heißt, ich habe mich im Studium schon damit beschäftigt, wie biologische Rhythmen ablaufen. Und der Hauptzeitgeber, also der Steuerer dieser Rhythmen, ist Licht. Und zwar der Tag-Nacht-Wechsel auch im saisonalen Bereich. Und da lag das natürlich sehr nah. 2008 wurde ich eingeladen zu Beginn eines Forschungsprojektes. Das hat damals leider nicht geklappt, aber seit 2012 beschäftige ich mich mit dem Thema, vor allem in der Wissenschaftskommunikation und auch in der Beratung. Und es hat mich eingefangen, weil es ist ein sehr interdisziplinäres Thema. Es ist natürlich ganz wichtig für die Biologie, weil Licht ist sehr grundlegend, dass unsere Körper funktionieren. Das gilt für alle Organismen. Aber es kommt noch so viel anderes dazu. Kultur, Städtebau, Städteplanung, unser tägliches Leben. Die Medizin ist natürlich auch ganz, ganz wichtig. Die liegt mir auch sehr am Herzen. Deshalb finde ich es ein spannendes Thema.
Also ein Thema, wo sich viele Disziplinen treffen, das viele Bereiche berührt. Ein Nischenthema oder eines, was mittlerweile sich durchsetzt in der Bedeutung?
Es ist immer noch leider ein Nischenthema, obwohl Licht ja sehr präsent ist. Wir sind ja ständig von Licht umgeben. Aber wir nehmen Licht nicht wahr und vor allem wir nehmen nicht wahr, dass Licht auch dunkle Seiten hat und schaden kann. Und deshalb wird es häufig nicht wirklich wahrgenommen, auch im Umweltschutz nicht. Und eben auch, wenn es darum geht, wie wir eigentlich Licht in unserem Lebensraum, also unseren Wohnungen, unseren Städten benutzen und gestalten.
Also wir geben dem Thema heute die gebührende Bedeutung. Schätzungen sagen, dass rund ein Drittel des Lichts eigentlich verschwendet wird. Warum ist das so? Wo ist das so? Und warum ist das kritisch?
Das hat unterschiedliche Gründe. Also zum einen gibt es ja Orte, wo Licht sehr sinnvoll ist. Das heißt zum Beispiel im Straßenverkehr, wenn wir irgendwo hin wollen. Da brauchen wir das Licht auf der Straße. Aber ganz viele Leuchten geben ihr Licht zum Beispiel direkt nach oben ab, Kugelleuchten. Da sehen wir es gar nicht. Und dieses Licht ist verschwendet und ist ein Problem für die Umwelt. Dann gibt es ganz viel Licht, das aus dekorativen oder Werbezwecken genutzt wird, zu Zeiten, wo keiner da ist. Das könnte man als unsichtbares Licht bezeichnen. Wie viele Leute sind um 3 Uhr nachts in der Kleinstadt unterwegs und sehen die Werbebeleuchtung? Und auch bei Privatbeleuchtung. Viel Licht ist nachts einfach an, ohne dass irgendjemand es braucht. Und das ist effektiv Energieverschwendung, Lichtverschwendung und auch wirklich Umweltverschmutzung.
Nun würde man sagen, wenn nachts um 3 irgendwo an der Reklametafel anders oder Licht leuchtet, das schadet ja nicht, außer dass es ein bisschen Energie kostet. Was sind denn die Auswirkungen davon?
Die Auswirkungen sind sehr umfangreich und wir haben uns eigentlich erst so seit 10, 15 Jahren intensiv damit beschäftigt und das ist schon ein bisschen erschreckend. Zum einen, Licht ist ein wichtiger Zeitgeber, das heißt, Licht sagt Organismen, ob Tag oder Nacht ist. Und die ganze Physiologie, das gilt für uns Menschen, für Vögel, für Eidechsen, aber auch für Insekten, für Pflanzen, für Bakterien. Unsere Physiologie folgt einem ganz strengen Tag-Nacht-Rhythmus. Für uns Menschen heißt es tagsüber aktiv, nachts Ruhe. Wenn es dunkel wird, produzieren wir das Hormon Melatonin. Unser Körper kommt zur Ruhe, die Körpertemperatur geht runter, wir sparen Energie, unser Gehirn wird jetzt richtig aktiv, unser Immunsystem wird aktiv. Wenn nachts Licht an ist, kommt das durcheinander. Nicht nur bei uns, sondern das wissen wir zum Beispiel auch bei den Vögeln in der Stadt. Also diese biologischen Rhythmen werden durcheinander gebracht. Dann haben wir aber auch viel direktere Probleme. Was die meisten von uns kennen, sind die Insekten, die an die Lampen fliegen und dort verbrennen oder vor Erschöpfung sterben und vor allem ihre eigentlichen Aufgaben nicht erfüllen, nämlich irgendwelche Pflanzen zu bestäuben. Und das ist dann wieder ein Problem für die Nahrungsketten. Dann fehlen einfach Früchte, es fehlen neue Pflanzen. Das ist ein Problem dann für andere Insekten, für Kleinsäuger, für Vögel, für Reptilien. Also die ganze Nahrungskette, das ganze Nahrungsnetz wird da unterbrochen. Und nicht nur Insekten fliegen zum Licht, auch Vögel. Das ist eigentlich eine sehr traurige Geschichte. Ein Großteil des Vogelschlags passiert nachts an beleuchteten Gebäuden oder eben großen Werbetafeln. Das sind schätzungsweise Millionen von Vögeln, die jedes Jahr an solchen Fassaden oder Werbetafeln ums Leben kommen. Einfach weil die beleuchtet sind, weil das Licht sie anzieht. Also das sind Beispiele. Oder auch bei Pflanzen, die machen zu lange Photosynthese. Wir haben gesehen, bei Bäumen, wenn die nachts Photosynthese machen, dann entwickeln die sogenannte freie Radikale. Das kennen wir Menschen, das zerstört die Zellen. Dann bekommen die Bäume braune Flecken auf den Blättern. Das ist ein richtiger Burnout und die Blätter sterben ab. Und damit ist auch die Lebenserwartung dieser Bäume einfach verkürzt. Und das sind so Beispiele dafür. Das sehen wir bei allen Organismen inzwischen. Also da könnte ich stundenlang drüber reden, was das eigentlich für einen Schaden hat.
Also ich sag mal, das Thema mit den Straßenlaternen, das kennt jeder. Da schwirren die Mücken drumherum. Denkt man sich jetzt erst gar nicht so viel. Aber Sie sagen, das ist eine Kettenreaktion, die das auslöst. Machen Sie es nochmal greifbar. Was fehlt dann?
Es fehlen zum einen Insekten, weil viele Insekten sterben und die Insekten, die sterben, werden dann nicht gefressen von Vögeln oder Fledermäusen. Damit fehlen die Insekten als Nahrung. Die Insekten haben aber eben auch wichtige ökologische Funktionen. Wir brauchen sie als Bestäuber und etwa 80% unserer Nahrungspflanzen benötigen Bestäubung, damit sie gut Früchte produzieren können. Das heißt, uns fehlt Nahrung, aber auch vielen anderen Lebewesen fehlt Nahrung. Dann brauchen wir Insekten, zum Beispiel gerade wenn wir so an Wasserinsekten denken, also zum Beispiel die unbeliebten Mücken. Deren Larven fressen totes Pflanzenmaterial in unseren Gewässern und halten damit unsere Seen sauber. Wenn also die erwachsenen Mücken an der Straßenlaterne verenden, sind weniger Insektenlarven da, um das Wasser sauber zu halten und unsere Seen kippen irgendwann um. So haben wir verschiedene Aspekte, die hier einfach fehlen. Und Insekten sind ein ganz, ganz wichtiger Teil unseres Ökosystems. Und wir wissen, ohne Insekten bricht irgendwann einfach alles zusammen. Und wir sind nun mal Teil dieses Ökosystems. Das heißt, es ist auch wichtig für uns. Und ich bekomme häufig gesagt, naja, aber in der Stadt sind ja eigentlich gar keine Insekten. Das ist so eine Fehleinschätzung, weil wenn ich genau hinschaue, die Biodiversität in Städten ist viel höher als eigentlich draußen in der Agrarlandschaft. Weil in den Städten haben wir Parks, wir haben Gärten, wir haben Balkonpflanzen. Wir haben zum Beispiel viel mehr Wildbienenarten in Städten als draußen auf den Ackerlandschaften. Das heißt, die Städte sind ein ganz wichtiger ökologischer Bereich. Das mögen wir nicht wahrnehmen, aber er ist da. Und ganz ehrlich, wir wollen diese Grünflächen ja auch. Wir brauchen die Bäume, wir brauchen die Blumen in den Städten, sonst wäre es nicht mehr so lebenswert. Und dass das funktioniert, brauchen wir die Insekten.
Also die Stadtmöblierung mit Laternen und Co. hat viel mehr Auswirkungen, als man sich das erstmal so vorstellen kann. Sie haben das gerade gesagt mit den Bäumen in der Stadt, die auch reagieren auf nächtliche Beleuchtung. Fand ich ganz interessant. Erklären Sie es mal.
Das sind zwei Sachen. Das eine ist, dass die Bäume, solange Licht da ist, Photosynthese machen. Und wenn sie das nachts machen, dann wird der Baum sozusagen ausgelaugt. Das können wir uns, glaube ich, ganz gut vorstellen. Wenn wir Überstunden machen, sind wir auch irgendwann müde. Und auch Bäume brauchen Ruhezeiten. Und dieses übermäßige Photosynthese-Betreiben in den Nachtstunden sorgt dafür, dass die Blätter früher absterben. Und die Bäume dann einfach geschwächt sind. Das tötet den Baum nicht sofort, aber auf lange Frist. Und wir sehen bei Bäumen noch was anderes. Das kann jeder im Herbst beobachten. Wenn die Blätter fallen, sieht man ganz häufig noch Blätter um eine Laterne herum. Die sind dann teilweise sogar noch grün. Warum? Dieses Braunwerden der Blätter hängt von der Tageslänge ab. Aber wenn ein Blatt neben einer Straßenlaterne ist, dann wird der Tag nie kürzer und der Baum bekommt nicht mit, dass Herbst ist. Die Blätter bleiben am Baum. Dann kommt der Winter, es kommt Frost, die Blätter erfrieren, das ist für den Baum ein Frostschaden. Und auch das schwächt den Baum dann im Laufe seines Lebens und verkürzt wiederum die Lebenserwartung.
Was ist dann die Konsequenz oder was wäre Ihr Rat? Straßenlaternen dimmen oder ausmachen, wenn sie keiner braucht? Wie kann man mit sowas umgehen?
Also der erste Ansatz ist wirklich, dass wir uns intensiver fragen müssen, wo brauchen wir eigentlich Licht? Mir geht es jetzt nicht darum, überall in den Städten nachts die Beleuchtung auszuschalten, aber sich wirklich zu überlegen, muss ich eigentlich jede Grünanlage beleuchten? Auch wenn da nachts niemand unterwegs ist oder nur sehr wenige Leute, muss ich vielleicht auch gerade so außerhalb unserer Siedlung jeden Fahrradweg die ganze Nacht durch beleuchten? Und selbst wenn wir sagen, in den Abendstunden brauchen wir da das Licht, dann nachts wenigstens abzuschalten. Das ist, glaube ich, die grundlegende Frage. Und vor allem gerade dekoratives Licht, also einen Baum zu beleuchten, sieht schön aus, ist für den Baum aber wirklich schädlich. Und da müssen wir uns überlegen, wie wichtig ist uns dekoratives Beleuchten und wie wichtig ist uns eigentlich, dass die Natur um uns herum funktioniert. Dort, wo ich Beleuchtung brauche, und an manchen Stellen ist es ja der Fall, ist die eine Frage, wie hell beleuchte ich? Wir beleuchten häufig viel heller, als nötig wäre. Und dann kann ich Licht abschirmen. Eine Zeit lang waren diese Kugelleuchten sehr in Mode, die das Licht in alle Richtungen strahlen, auch in die Schlafzimmer der Anwohner. Heute haben wir meistens Straßenlaternen, die einen Deckel oben drauf haben und das Licht sehr gezielt nach unten bringen. Und damit habe ich schon ganz viel Licht eingespart und die Bäume, die dann neben der Straßenlaterne stehen, bekommen auch nicht mehr so viel Licht ab. Und dazu kommt, die Vögel, die in diesen Bäumen schlafen, haben eben auch mehr Dunkelheit. Also das Licht gezielt dorthin bringen, wo es hin soll und auch nicht großflächig strahlen, sondern eben auf die Verkehrsfläche, auf den Parkplatz und eben nicht noch die ganze Wiese drumherum beleuchten. Das sind eigentlich so die Hauptfaktoren, mit denen ich in der Lichtplanung was verändern kann. Und dann gibt es natürlich immer noch mehr die Idee mit der adaptiven Beleuchtung. Das heißt, ich arbeite mit Bewegungsmeldern. Das ist vor allem da sinnvoll, wo ich gelegentlich mal jemand habe, zum Beispiel einen Fahrradweg oder einen Park. Da geht das Licht wirklich dann an, wenn jemand kommt. Und die Bewegungsmelder heute sind viel besser als vor 20 Jahren. Das heißt, das Licht wird dann langsam heller gemacht und wird dann langsam wieder dunkler. Und man kann da unheimlich viel mit auch sehr schön einstellen. Und das hat sich an vielen Orten bewährt. Dann ist Licht dann da, wenn die Menschen da sind und ansonsten ist es dunkel.
Also es gibt einige technische Hebel, die man auch betätigen kann, um das ganze Problem ein bisschen einzudämmen. Nun wird ja verstärkt auch darauf geachtet, dass man insektenfreundliches Licht einsetzt, gerade bei Neubau, bei Quartiersentwicklung. Warum reicht das alleine oft nicht aus?
Also erstmal muss man sich bewusst machen, es gibt kein insektenfreundliches Licht. Das ist ein nettes Label für ein Wunschdenken. Aber jedes Licht zieht Insekten an und jedes Licht beeinflusst den Stoffwechsel, die Physiologie von Insekten. Was wir aber wissen, und daher kommt dieser Begriff, ist, wir können über die Lichtfarbe oder den Blauanteil des Lichtes den Schaden reduzieren. Insekten werden vor allem angezogen durch weißes oder blauhaltiges Licht und die energieeffizienten LEDs haben das ja sehr viel. Die meisten Leute kennen inzwischen solche Begriffe wie warmweiß, neutralweiß, kaltweiß. Das steht ja auch immer auf den LEDs drauf. Und am Anfang haben wir viel mit 4000 Kelvin gearbeitet. Das ist neutralweiß, ist ein sehr weißes Licht, weil es energieeffizient ist. Das zieht aber mehr Insekten an als ein orangenes Licht, was früher ja auch in vielen Quartieren und in vielen Städten benutzt wurde. Das zieht immer noch viele Insekten an, aber deutlich weniger. Deshalb spricht man da gerne von insektenfreundlichem Licht. Es ist nicht wirklich freundlich, aber vielleicht insektenschonender. Von daher, ja, es ist ein Schritt in die richtige Richtung. Aber es ist eben immer noch lichter. Sinnvoller ist es zu sagen, ich reduziere auch meine Lichtintensität. Und dann ist manchmal auch okay, wenn ich weißes Licht nehme, wenn es aber einfach nicht so hell ist. Aber solange Licht da ist, werden eben Insekten beeinflusst. Und das müssen wir uns klar machen.
Also es ist immer auch das Umgehen mit Zielkonflikten. Irgendwie brauche ich Licht und man kann es, wenn es zum Einsatz kommt, eben bestmöglich gestalten. Häufig kommen jetzt die LEDs zum Einsatz, die als energieeffizient gelten, damit besonders als nachhaltig. Sie warnen aber auch davor, dass im Grunde genau das Gegenteil dadurch ausgelöst werden könnte.
Wir Menschen haben eine unangenehme Eigenschaft. Wenn etwas günstiger ist, tendieren wir dazu, es mehr zu benutzen. Die Älteren von uns kennen das vom Telefon. Früher hat man immer geguckt, wie viele Minuten telefoniere ich. Heute hat jeder eine Flatrate und wir reden und reden und reden und wir sind auch immer online. Und beim Licht passiert dasselbe. Wir erleben immer wieder in der Lichtplanung, dass Kommunen sagen, wir möchten Licht einsparen und mit LEDs funktioniert das prima. Da kursieren dann Werte von 80% Energieeinsparung. Jetzt haben wir Menschen aber irgendwie im Kopf, dass mehr Licht die Welt sicherer machen würde und besser machen würde. Und deshalb kommt ganz schnell die Idee auf, zu sagen, na, dann sparen wir nicht 80% ein, sondern weniger, dafür machen wir es aber heller. Und dann haben wir jede Menge energieeffizientes Licht, was aber eben mehr Lichtverschmutzung erzeugt. Und wie wir eben aus vielen Studien sehen, die Welt eben nicht unbedingt sicherer machen, sondern teilweise sogar unsicherer, teilweise Blendung erzeugen und für die Anwohner auch nicht gerade angenehm ist. Denn wir haben jetzt viel über Tiere und Bäume gesprochen, aber das Licht stört auch uns Menschen. Und dieser Effekt, dieses mehr und mehr Licht machen, weil es billiger geworden ist und häufig das Licht auch nachts brennen lassen. Früher hat man nachts mal abgeschaltet aus Kostengründen. Heute brennt das Licht durch. Das wird auch bezeichnet als Rebound-Effekt. Und den sehen wir eben weltweit. Das heißt, je energieeffizienter das Licht wird, desto mehr Licht wird gemacht. Unterm Strich sparen wir, glaube ich, gar nicht wirklich Energie ein. Aber wir bekommen mehr und mehr Licht.
Das heißt aber auch, das Problem der Lichtverschmutzung wird aktuell immer größer. Wir haben ja gesagt, rund ein Drittel des Lichts wird verschwendet oder verschmutzt eigentlich unnötigerweise die Umgebung. Das wird ja dann mehr.
Es wird in der Tat mehr und es gibt unterschiedliche Studien aus den letzten 20, 25 Jahren, also wo man sich angeschaut hat, wie die Lichtverschmutzung wächst. Es wird dann häufig die Himmelshelligkeit gemessen, also wie hell ist unser Himmel, weil dort geht das Licht hin. Das kann man ganz gut messen. Oder mit Satelliten kann man schauen, wie viel Licht sehen wir eigentlich vom Weltall. Und da kursieren Werte von 8-10% mehr Helligkeit pro Jahr. Und das bedeutet, dass unsere Welt alle 8 Jahre doppelt so hell ist wie vorher. Und das sehen wir in ganz, ganz vielen Ländern. In Industrieländern vielleicht nicht ganz so sehr, weil wir sind schon sehr hell. In den Schwellenländern sehen wir es. Dunkler werden eigentlich nur Länder, in denen es irgendwelche Krisen gibt, wie Kriege zum Beispiel. Wir sehen auch unterschiedliche Entwicklungen. Deutschland ist ein noch eher dunkles Land. Ich glaube, weil wir Deutschen die Dunkelheit aber auch noch irgendwo schätzen und auch doch eigentlich noch wissen, dass unsere Straßen sicher sind. Aber das ändert sich auch, weil wir sehr viel Angst eingeredet bekommen von verschiedenen Gruppen. Aber in Deutschland gibt es noch mehr Akzeptanz für Dunkelheit oder nicht ganz so viel Licht, aber das ändert sich leider.
Sie haben das Thema Sicherheit gerade angesprochen. In der Stadtplanung, im urbanen Raum wird ja Licht oft mit Sicherheit gleichgesetzt auf Wegen, in Seitenstraßen, in Eingangsbereichen, in Treppenhäusern. In welchem Umfang kann man denn Lichter überhaupt einsparen?
Also Licht ist sicherlich in vielerlei Hinsicht sinnvoll. Unsere Augen sind nicht dafür gemacht, bei natürlicher Dunkelheit, also natürlicher Nacht, sich so gut zurechtzufinden. Bei Vollmond können wir das übrigens sehr gut. Aber in den Städten wäre es ohne Beleuchtung manchmal schon zu dunkel. Deshalb macht es schon Sinn, Treppen zu beleuchten, Wege zu beleuchten. Und unsere Fahrzeuge brauchen ja auch Licht. Was allerdings nicht funktioniert, ist die Idee, je mehr Licht da ist, desto sicherer ist es. Also es gibt da viele Studien dazu und da muss man auch nochmal unterscheiden, zum einen zwischen Verkehrssicherheit und Kriminalität. Bei Verkehrssicherheit sehen wir zum Beispiel, dass wir inzwischen in Bereichen sind, in denen es so hell ist, dass wir geblendet werden und bestimmte Grautöne zum Beispiel gar nicht mehr sehen und auch schwarze Fahrzeuge nicht mehr sehen. Das heißt, wenn es zu hell ist, wird es eigentlich auch wieder gefährlich. Vor allem, wenn wir ganz viele Lichtquellen haben, wenn wir uns eine Stadt angucken. Wir können die Straßenbeleuchtung ausschalten, es wäre immer noch hell genug. Aber wir sind geblendet durch Schaufenster, durch Werbeanlagen, durch Tankstellen. Und das wird gefährlich. Wenn wir jetzt über Sicherheit sprechen, da gibt es einige Studien, die sehr unterschiedliche Ergebnisse gebracht haben. In einigen Studien ist die Kriminalität wirklich gesenkt worden. In den meisten hat sich aber nicht verändert durch mehr Beleuchtung. Es gibt sogar Studien, dass die Kriminalität zurückgegangen, wenn zum Beispiel nachts das Licht ausgeschaltet wurde. Da ist das Argument, naja, Einbrecher brauchen halt auch Licht. Und es ist mitunter auffälliger, wenn ich im Nachbarsgarten eine Taschenlampe sehe, als vielleicht jemand, der da rumläuft. Es könnte ja auch der Nachbar sein. Also Licht und Sicherheit ist eine sehr, sehr komplexe Geschichte. Und ganz häufig wird auch über Gewalt gegen Frauen gesprochen. Und da müssen wir einfach auch mal ganz ehrlich uns anschauen, wo findet Gewalt gegen Frauen statt? Das ist im Allgemeinen nicht auf der dunklen Straße. Das ist in der Familie, im Arbeitsbereich, im Sport. Also da haben wir eigentlich ganz andere Probleme. Ja, es gibt die Überfälle auf Frauen in dunklen Orten, aber häufig wurden die Frauen vorher im Licht auch ausgesucht und man folgt ihnen dann. Wer eher ein Opfer von Gewalt im Außenbereich ist oder im öffentlichen Raum, sind Männer. Und da ist auch häufig Licht eigentlich eher so ein Problemfaktor. Es gibt mehr und mehr Hinweise darauf, dass dieses helle, grelle Licht auch uns aggressiv macht, gerade wenn noch Alkohol im Spiel ist. Und wir müssen uns mal anschauen, was wir im Augenblick mit unseren Städten machen. Früher war Beleuchtung oft gemütlich. Suchen Sie sich nun lokal aus. Gehen Sie in das mit dem Warmlicht oder in das mit der Neonröhre. Unsere Städte kriegen mehr und mehr diesen kalten Neoneffekt. Da ist es schwer, sich abends mal zu entspannen. Und viele Leute, die abends einfach gemütlich nochmal rausgehen wollten, machen das auch gar nicht mehr, weil die Atmosphäre nicht mehr stimmt. Das heißt, wir haben eher so die Konfliktpersonen jetzt auf der Straße und die versuchen wir dann wegzuleuchten, es funktioniert aber nicht. Das heißt, wir zerstören eigentlich die Atmosphäre in unseren Quartieren, in unseren Städten und das kann auch aggressiv machen und uns Unwohlsein geben. Also von daher ist es sehr, sehr schwierig, da zu reden. Für uns Frauen gilt übrigens, da gibt es ein paar schöne Untersuchungen. Für Frauen ist es vor allem wichtig, wenn wir über Plätze gehen, wenn wir durch Grünanlagen gehen, dass wir eine weite Sicht haben, dass wir frühzeitig sehen, ob jemand auf uns zukommt. Kann ich ausweichen? Sind andere Menschen da? Soziale Faktoren sind ganz, ganz wichtig. Und was zu vermeiden gilt, sind solche dunklen Ecken. Und wenn wir einen Weg sehr hell beleuchten, und das wird gerne gemacht, dann haben wir ganz viele dunkle Bereiche, wo ich mich als Frau frage, steht da nicht jemand? Und wo sich auch wirklich real jemand verstecken könnte? Ich habe oft die Erfahrung gemacht, wenn ich Leute in Berlin zum Beispiel mit in den Tiergarten genommen habe und runter von den beleuchteten Wegen, das ist eine sehr hohe Hemmschwelle. Aber wenn man dann auf einer unbeleuchteten Wiese steht, die immer noch sehr hell ist, wir haben da eine Stadt drumherum, dann ist die Sicht plötzlich viel, viel besser. Und meine Begleiter haben sich dann auch mal sicherer gefühlt. Und das sind dann Helligkeiten, die wir haben, die übrigens eigentlich auch empfohlen werden für Fußgängerwege. Aber auf den Wegen beleuchten wir inzwischen viel heller als nötig. Und da könnten wir wirklich Licht einsparen mit weniger Licht und auch ein bisschen wärmerem, gemütlicherem Licht. Dann haben wir weniger Lichtverschmutzung, weniger Energieverbrauch und ich glaube, uns wird es auch wieder besser gehen.
Sprechen wir mal über den Neubau von Quartieren oder auch den Umbau von Quartieren. Wenn man wirklich da dran geht, modernisiert oder auch ein Wohnquartier neu konzipiert, was sind Low-Hanging-Fruits in der Infrastrukturplanung, um Lichtemissionen direkt optimal zu gestalten, von der ersten Planung an?
Also ganz, ganz wichtig ist, dass wir wirklich an alle Lichtquellen denken. Oft wird so isoliert geplant. Die Straßenbeleuchtung, die ja auch nicht unbedingt vom Quartier selber geplant wird, aber die muss im Prinzip mit drin sein. Innenbeleuchtung spielt auch eine große Rolle. Und das muss alles zusammenpassen und ich brauche eigentlich ein relativ ausgeglichenes Licht. Das heißt nicht, dass ich nicht Akzente setzen kann. Aber ich erlebe das manchmal in meiner Arbeit, dass die Straße zum Beispiel völlig ausreichend beleuchtet ist, auch normgerecht beleuchtet ist, aber dunkel wirkt, weil zum Beispiel auf dem Nachbargrundstück irgendwelche ganz grellen Scheinwerfer noch die Straße mit beleuchten und Fußgänger dann einfach blenden. Oder aus den Häusern kommt eine sehr helle Beleuchtung raus, weil wir Treppenhäuser sehr hell beleuchten. Wenn ich dann durch so ein helles Treppenhaus gehe und soll rausgehen auf die dunkle Straße, dann fühlt sich das stockdunkel an. Dann kommt häufig die Rückmeldung, die Straße muss heller beleuchtet werden. Aber eigentlich wäre es sinnvoll, das Treppenhaus ein bisschen weniger zu beleuchten. Nicht schummrig, aber wir können da noch ganz doll runtergehen oft. Und dann haben wir es ein bisschen ausgeglichener. Und auch wenn ich jetzt zum Beispiel an Grünanlagen denke, ich bin eigentlich ein Fan von Pollerleuchten, also diesen niedrigeren Lichtpunkten, wenn das Licht nach unten geht und ich oben drüber gucken kann, weil dann sehe ich die Grünanlage. Wenn mich die Pollerleuchte aber blendet, dann habe ich wieder das Gefühl, das ich gerade vom Tiergarten erzählt habe. Ich laufe über einen Laufsteg und um mich herum ist stockdunkel. Und dann kommen automatisch Ideen. Was ist da? Wer steht da? Das gibt mir ein ungutes Gefühl. Deshalb muss man darauf achten, das ein bisschen ausgeglichen zu machen. Und was eben auch ganz, ganz wichtig ist, gerade bei Wohnquartieren, wir brauchen das Licht draußen. Das Außenlicht hat nichts in den Wohnungen zu suchen. Und das ist ein anderes Problem, was wir mehr und mehr sehen. Menschen fühlen sich enorm gestört und belästigt durch Außenbeleuchtung, die ins Haus reinkommt. Sei es Straßenbeleuchtung, sei es Werbebeleuchtung. Da sind Bewegungsmelder ein ganz großes Problem. Und das nimmt uns die Selbstentscheidung, wie beleuchte ich mein Wohnzimmer. Ich kann dann aber auch nicht mehr bei offenem Fenster schlafen, weil immer Licht reinkommt. Und das macht uns auch wirklich krank.
Sie sind engagiert in der European Light Pollution Coalition. Welche Ziele verfolgen Sie da in diesem, ich sag mal, ist das ein Netzwerk?
Das ist ein Netzwerk, das gerade im Entstehen ist, aber eigentlich schon sehr lange ohne Namen existiert. Es gibt seit 20, 30 Jahren in Europa Menschen, die sich gegen Lichtverschmutzung einsetzen und für mehr Dunkelheit. Das sind Wissenschaftler, das sind Astronomen, Hobby-Astronomen, das sind Umweltschützer. Das sind aber auch Lichtschaffende, also Lichtplaner, Lichtdesigner, Architekten, die das Problem sehen. Und unser Anliegen ist, diese Menschen zusammenzubringen in einen Tisch und zu sagen, wir haben all dieses Wissen und diese Erfahrung, reden wir miteinander und entwickeln wir Konzepte, wie wir besser beleuchten können, wie wir das Bewusstsein für die Notwendigkeit einer besseren Beleuchtung wecken, wie wir wieder Begeisterung für die Dunkelheit wecken, wie wir Ängste nehmen und da einfach uns als Gesellschaft weiterbringen. Wir wollen auch zusammenarbeiten, zum Beispiel mit der Deutschen Lichttechnischen Gesellschaft. Da sind gute Kontakte zu einzelnen Mitgliedern da, weil die das Thema auch sehr stark sehen. Und dieses Wissen wollen wir dann weitergeben an engagierte Menschen, die eben keine Fachleute sind, die mit dem ganzen Wissen gar nicht durchschauen, um denen zu sagen, okay, was ist wichtig, was sind wirklich Ansatzpunkte, die funktionieren. Aber eben, es gibt auch sehr viele Lichtschaffende, die sagen, ich habe gehört, da ist ein Problem, aber was soll ich denn tun? Und da eben hinzugehen und zu sagen, okay, das ist das Problem, warum müssen wir drüber reden, was können wir verändern? Und das ist das Ziel dieses Netzwerkes, möglichst viele Menschen zusammenzubringen. Und das ist in den letzten Jahren immer wieder passiert durch das sogenannte European Dark Sky Symposium, also ein europäisches Meeting, ein europäisches Symposium, wo solche Menschen zusammenkommen und diskutieren, erzählen, wie ihre Projekte laufen. Wir wollen ein bisschen weg von diesem Dark Sky, weil es geht nicht nur um den Himmel. Es geht auch um unseren Boden und es geht auch nicht nur um Dark, also Dunkelheit, sondern es geht halt auch um gute Beleuchtung. Das heißt, es sollen mehr Aspekte auch mit rein. Das nächste Symposium wird sein im Oktober in Österreich im Kaunertal, einem sehr dunklen Ort, wo man richtig schön die Sterne sehen kann. Und dort wird auch wieder intensiv diskutiert werden. Wie geht es weiter? Was können wir machen? Wie können wir weiterkommen? Auch mit Gesetzgebung, mit Leitfäden. Das ist auch eine wichtige Sache. Wie viel muss gesetzlich reguliert werden? Aber es ist auch einfach wichtig, Lichtplanern was an die Hand zu geben, zu sagen, das ist der richtige Weg. Sonst wird viel falsch gemacht, ohne bösen Willen, sondern einfach, weil jemand nicht weiß, wohin es gehen muss.
Also zur Light Pollution Coalition verlinken wir auch bei uns in den Shownotes und auch zu dem Termin des Symposiums im Oktober. Abschließend, was wünschen Sie sich von allen denen, die planen, die bauen, die unsere Städte mitgestalten, sei es in Behörden, in Ämtern oder auch in Architekturbüros, bei Bauträgern, bei Wohnungsbauunternehmen für die Zukunft?
Ich wünsche mir erstmal, dass das Bewusstsein entsteht, dass Licht nicht immer nur gut ist und eben auch stören kann, schaden kann. Und gleichzeitig dass die Erkenntnis, dass Dunkelheit etwas sehr Wertvolles, etwas sehr Schönes sein kann am richtigen Ort, zur richtigen Zeit und biologisch einfach notwendig. Auch wir Menschen brauchen Dunkelheit. Davon ausgehend wünsche ich mir, dass wir mehr darüber nachdenken, wie kriegen wir die Beleuchtung besser hin, dass wir wirklich an Kompromissen arbeiten. Die Weichen sind gestellt, auch gesetzlich, das Bundesnaturschutzgesetz ändert sich ja gerade in Bezug auf Licht. Also da wünsche ich mir einfach mehr Bewusstsein und dass die Leute mehr reinschauen. Und wenn sie Licht planen, bitte nicht nur für die Leute, die gerade draußen auf der Straße unterwegs sind, sondern eben auch für die Menschen, die in den Häusern wohnen und abends gemütliches Licht und Dunkelheit haben wollen. Und eben auch für die Tiere und Pflanzen, die dort draußen sind, die diese Dunkelheit brauchen.
Sagt die Lichtforscherin und Biologin Annette Grob-Benesch im Podcast. Dankeschön für das Gespräch.
Gern geschehen.
Ja, wir haben es gehört. Die Menge des Lichts und die Art des Lichts in unseren Städten hat Auswirkungen auf den Mensch, auf die Natur, auf Tiere und Biodiversität. Lichtverschmutzung ist ein Thema, auf das auch die Städte und die Planenden und Bauenden reagieren müssen. In Quartiersentwicklung und Neubau kann man von der ersten Planung an vieles richtig machen, um mit der Ressource Licht bewusst und sinnvoll umzugehen. Passend zum heutigen Thema noch zwei Folgen, die Sie vielleicht auch interessieren könnten. Folge 73, Begegnung im halböffentlichen Raum, das Phänomen Nachbarschaft. Da geht es auch um den Aspekt Sicherheit. Im Interview Professor Dr. Talja Blokland, Professorin für Stadt- und Regionalsoziologie. Und über Signaletik im Quartier geht es in einer weiteren Folge, also visuelle Orientierungssysteme. Darüber spricht der Experte Nathanael Gourdin in Folge 63. Am allerbesten natürlich diesen Podcast abonnieren und kein Thema mehr verpassen. Das war's für heute. Danke fürs Zuhören und danke an unseren heutigen Gast, die Lichtforscherin Annette Grob-Benesch.
Das war Glücklich Wohnen, der BUWOG-Podcast. Überall, wo es Podcasts gibt und auf buwog.de.